Hallo, mein Name ist Lutz Denkert. Ich bin Produktmanager bei der The Campus GmbH, dem IT-Schulungsanbieter der TÜV Rheinland-Gruppe. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema der Virtualisierung und Hyper-V. Dafür ist mein Kollege dabei, Axel Bull. Axel, was hast du mit uns vor?
Wir werden in drei Kursabschnitten uns mit der Virtualisierung beschäftigen. Erster Kursabschnitt wird sein, allgemein über die Virtualisierung zu reden, natürlich die Implementierung des Hyper-Vs. Der zweite Kursabschnitt wird die Netzwerkvirtualisierung sein. Die virtuellen Maschinen müssen innerhalb und außerhalb der Umgebung zugreifen können. Und der dritte Abschnitt ist natürlich der Zugriff mit den virtuellen Maschinen für die Speicherzugriffe. Virtual Hardisk ist hier das Schlagwort.
Was genau kommt auf uns zu? Folien, Demos?
Wir werden natürlich ein bisschen einführen, jeden Kursteil mit Folien und dann abschließen mit Demo-Umgebungen, die natürlich ein bisschen auch praxisnah sein sollen.
Ich bin gespannt. Lass uns anfangen.
Hallo, herzlich willkommen im ersten Kursabschnitt. Hier beschäftigen wir uns allgemein, was ist Virtualisierung? Und im zweiten Teil des entsprechenden Abschnitts werden wir die Implementierung des Hypervisors unter Server 2012 R2 uns anschauen. Und einen kleinen Teil der Virtualisierung natürlich auch zeigen, wie werden virtuelle Maschinen erstellt. Teil 1, Virtualisierung und die Implementierung der Server-Virtualisierung mit Hyper-V. Was ist eigentlich Virtualisierung? Virtualisierung in der Informationstechnologie ist eigentlich die unterschiedliche Verbindung von Betriebssystemen, Anwendung, Daten zur eigentlichen Hardware-Instanz. Arten der Virtualisierung. Da haben wir insbesondere vier Stück, die ich mir ausgewählt habe. Es gibt sehr unterschiedliche Herangehensweisen bei diesen entsprechenden Arten von Virtualisierung. Insbesondere bei Microsoft spielen die Präsentations-Desktop-Applikations-Virtualisierung eine entsprechende besondere Rolle, wenn man also die Private und Public Cloud nehmen, aber auch die Server- und Client-Virtualisierung. In unserem Kurs-Step werden wir uns natürlich mit der Server-Client-Virtualisierung insbesondere auseinandersetzen. Bei der Desktop- und Präsentationsvirtualisierung handelt es sich natürlich um unterschiedlichste Art und Weise, dass wir natürlich die Computer entsprechend virtualisiert den Anwendern darstellen. Entweder nur die Anwendung selbst. Bei der Desktop-Virtualisierung werden wir natürlich den Desktop den Anwendern zur Verfügung stellen. Bei der Präsentationsvirtualisierung sind wir in separaten Sitzungen auf dem Server und können Anwendung oder auch Desktop entsprechend ausführen. Die Server-Client-Virtualisierung mit Hyper-V ist ein sehr wichtiges Thema mittlerweile geworden, da Server 2012 mit seiner Hyper-V-Lösung oder auch Standalone, die Hyper-V-Server-Lösung von Microsoft, ein sehr konkurrenzfähiges Produkt zu den entsprechenden Alternativen, VMware, ESXi oder vSphere nennt sich es ja, oder entsprechend Citrix-Server. Da wir uns hier natürlich in einer Hardware-Virtualisierung entsprechend bewegen und bestimmte Hardware-Anforderungen natürlich aber auch realisieren müssen. Prozessormerkmale wie zum Beispiel die x64-Plattform sind natürlich selbstverständlich, aber insbesondere beim Server 2012 R2 benötigen wir eigentlich nur zwei wichtige Punkte. Das ist die hardware-unterstützte Virtualisierung Intel VT und AMD V. Und entsprechend Datenausführungsverwendung, DEP kurz abgekürzt. Das muss man natürlich vorher realisieren. Wenn man natürlich eine Virtualisierung im Client-Bereich, wie zum Beispiel mit dem Client-Betriebssystem Windows 8 bzw. Windows 8.1 machen möchte, dann wird noch entsprechend die Befehlskette SLAT benutzt bzw. benötigt. Arbeitsspeicher sollte natürlich ausreichend vorhanden sein, sonst lohnt sich eine Server-Virtualisierung unter Hyper-V nicht so sehr. Netzwerkdurchsatz, wir empfehlen oder am besten wären drei Netzwerkkarten. Ich habe das mal unterteilt in Management, Storage und Produktionsnetzwerk, was wir auch nachher in entsprechenden Folienbereichen sehen werden. Und ein wichtiges System, was wir benötigen für die Virtualisierung, ist das Speichersubsystem. Das heißt eigentlich nichts weiter als unser Storage. Entweder lokal oder über iSCSI und neu, ganz neu in 2012 R2, dass wir es über einen File-Server abhandeln können. Wie sieht nun solch eine Implementierung in Hyper-V aus? Er untergliedert sich natürlich in drei Abschnitten. Der wichtigste Abschnitt ist natürlich eins, dass wir dafür sorgen, dass wir eine saubere Installation des Windows Server 2012 haben, das heißt mit allen Treibern. Hier in den entsprechenden Abbildungen deutlich zu sehen, unten die Hardware, natürlich designed für Windows als Surfer-Hardware. Sie ist aber wesentlich humaner entsprechenden Auslegung als bei den Konkurrenzprodukten in dem entsprechenden Surferumfeld. Windows Surfer 2012, natürlich sollten die entsprechenden Treiberimplementierungen richtig vorgenommen sein. Dann bewegen wir uns und wählen aus im Hyper-V die Installation der Hyper-V-Rolle. Und dabei geschieht Folgendes: Wir werden den entsprechenden Windows Hypervisor direkt auf die Hardware setzen. Das kann man entsprechend im zweiten Abschnitt sehen im Bild. Und dort wird es entsprechend natürlich das System selbst, das Management OS-System, sagen wir dazu, oder Parent Edition oder Elternpartition, wird dann das Verwaltungsinstrument werden. Und das ist dann im dritten Abschnitt. Das heißt, es wird zweimal ein Reboot erfolgen. Erster Abschnitt bedeutet, erster Reboot, wir werden den Hypervisor auf die Hardware setzen. Wie ein kleiner Teppich schiebt er sich zwischen dem Betriebssystem und der Hardware. Und im zweiten Abschnitt wird es natürlich sein, dass wir die Management OS Elternpartition oder Parent Edition hier entsprechend aufbauen. Hier mit den entsprechenden Virtual Service Provider und den Virtual Service Client und den entsprechenden Firmware Worker Prozess, VMI Provider, VM Service. In einer Demo wollen wir uns das natürlich erstmal anschauen. Das heißt, die Voraussetzung prüfen mit Windows PowerShell und dem entsprechenden Command Line Systeminfo. Dort insbesondere uns anschauen die vier Voraussetzungsmöglichkeiten. Installation der Hyper-V-Rolle auf Windows Server 2012 über den Server Manager und das Erstellen von virtuellen Maschinen, den sogenannten Kind-Partitionen in der entsprechenden Virtualisierung. Dabei werden wir zwei virtuelle Maschinen erstellen, einmal in der alten Generation, das heißt Abwärtskompatibilität zu den früheren Server-Systemen aus Server 2012, und den neuen Generationen, das ist die zweite Maschine. Ja, wir haben hier ein Surfer 2012 R2 von Microsoft, ein nicht aktiviertes System. Man kann sich also Evaluierungssoftware von Microsoft runterladen. Die Links werden den Unterlagen des Kurses entsprechend beigegeben, sodass man also für Testzwecke Gleiches nachvollziehen kann, um entsprechend Virtualisierung zu probieren. Wie sieht das also auch aus? Wie geht man vor? Wir sehen hier, es begrüßt beim Server 2012 R2 uns ein neuer Server-Manager, der natürlich schon in 2012 schon vorhanden war. Wir haben natürlich jetzt R2 hier schon drauf, um die neuen Generationen uns auch anzuschauen bei den virtuellen Maschinen. Erst links in einem entsprechenden Bereich der Navigation unterteilt. Im mittleren Bereich sehen wir gerade das Bild vom Dashboard, was auch markiert ist. Rechts oben sehen wir Verwalten, Tools, Ansicht, Hilfe. Unter Verwalten können wir Rollen und Features hinzufügen oder auch entfernen. Surfer hinzufügen, Surfergruppen erstellen. Das heißt, Surfer Manager 2012 ist also umfänglich in allen Umgebungen ein Verwaltungsinstrument auch für mehrere Surfer. Wir können also auch entfernte Surfer von hier aus konfigurieren und verwalten. Unter dem entsprechenden Bereich Surfer Manager befindet sich natürlich die Anzeige, wie oft aktualisiert werden soll. Beim Anmelden nicht automatisch starten, habe ich mir meistens dann konfiguriert, dass also nicht immer wieder das lange Warten auf den Server-Manager eine Rolle spielt. Für den entsprechenden Aufruf ist der Aktualisierungsprozess natürlich bei mir angehakt. Unter Tools haben wir dann die Möglichkeit, der Verwaltungstools aufzurufen, was auch unter Systemsteuerung zu finden ist. Natürlich auch unter Ansicht können wir die Vergrößerung und Verkleinerung unseres Fensters vornehmen, was bei großen Bildschirmen durchaus eine Rolle spielt. Und die Hilfe ist natürlich auch entsprechend interessant. Sie ist sehr gut aufgebaut von Microsoft. Die Online-Portale gibt es natürlich nicht nur in Englisch, sondern mittlerweile auch in Deutsch. Sehr ausgiebig und ausführlich entsprechend ausgelegt. Wir haben hier noch die entsprechende kleine Fahne zu sehen. Da werden wir sehr oft Benachrichtigungen vorfinden. Das heißt, auch für die Implementierung der neuen Hyper-V-Rolle wird es also gleich auch eine Rolle spielen, weil wir dort eine Anzeige sehen, beziehungsweise beim Assistenten werde ich da auch nochmal darauf hinweisen, dass wir die ein oder anderen Konfigurationsschritte durchführen können. Wie sieht die Installationsvoraussetzungen aus? Wie können wir das prüfen? Dazu nehmen wir die Windows-Taste, drücken einfach die Windows-Taste, das neue Modern GUI-Menü ist nichts weiter als das Startmenü von damals. Dort können wir einfach mit der Tastatur die ein oder anderen Kommandos sofort eintippen. Das ist einmal hier in unserem Fall eine CMD. Die CMD, eine Command Line, in der wir weitere Kommandos ausführen können. Mit rechter Maustaste werde ich dann entsprechend als Administrator ausführen. Wir sehen allerdings im Menü, dass wir, wenn wir das Fenster öfters benötigen, können wir es an Start anheften oder auch an die Taskleiste anheften. Im Moment steht hier zwar Lösen da, weil ich es schon angeheftet habe, als Vorbereitung für den entsprechenden Kursteil der Demo. Als Administrator ausführen ist natürlich ein wichtiges Kriterium. Ich werde mal versuchen, ein wenig hinein zu zoomen, um das besser darstellen zu können. Und wir können dann wechseln von einer CMD mit administrativen Rechten auch natürlich auf eine PowerShell-Konsole, ein neues Instrument dann auf der Command Line. PowerShell ist ein wichtiges Kriterium für die Verwaltung unter Hyper-V oder auch in Server 2012. Deswegen wird dem entsprechenden Kursmaterialien einige Informationen zu diesem Thema beiliegen. Ich benutze jetzt nur die PowerShell-Konsole, wechsle aus der CMD in die PowerShell-Konsole, rufe sie nicht aus der Taskleiste einfach auf, weil ich sie aus früheren Systemen gewohnt immer eine CMD erst aufmache, versuche dort entsprechend von einer CMD aus weitere Kleinkonsolen aufzumachen. Hier machen wir die PowerShell-Konsole auf. Wir sehen vorne entsprechend, dass mit PS die Power-Konsole auch gekennzeichnet ist. Und jetzt können wir einfach eingeben System Info und mit System Info werden die Prozess und die entsprechenden einzelnen Informationen des Systems einfach aufgeführt, sehr übersichtlich. Und die Voraussetzung für die Virtualisierung wird uns ganz unten angezeigt. Wir sehen also vier Punkte, die also wichtig sind. Die Erweiterung für die VM-Überwachungsmodus ist entsprechend aktiv, ja. Virtualisierung in Firmware aktiviert, ja, das heißt im BIOS hier entsprechend vorgenommen. Die Adressübersetzung der zweiten Ebene ist das System auch in der Lage. Das sind die SLAT-Befehle, die also insbesondere, dass der CPU die entsprechende Adressübersetzung des Memories mit übernimmt. Und die Dateiausführungsverhinderung, ein sehr wichtiges Kriterium, seitdem Hyper-V eingeführt wird, DEP. Wir haben also alle Voraussetzungen gegeben, um Hyper-V-Rolle zu installieren. Das wollen wir jetzt tun mit dem Server Manager. Ich wechsle also aus der entsprechenden Zoom-Funktion auf den Server Manager, im Hintergrund noch aktiv als Fenster. Unter Verwalten, Rollen und Features können wir jetzt die Hyper-V-Rolle auswählen. Wir schauen uns den Assistent auch dabei gleich ein wenig an. Das heißt, wir haben hier jetzt nur noch einen einzigen Assistenten, nicht wie unter Server 2008 R2 oder 2008 selbst, dass wir also dort Rollen und Features getrennt haben, sondern wir bewegen uns hier in einem eigenen Assistent, der beides entsprechend anbietet. Wir müssen also dann nur die Schritte überspringen. Natürlich wollen wir eine Rolle installieren und sodass wir in der Rollen- oder Feature-basierten Installation bleiben und nicht die Remote-Desktop-Dienste installieren wollen. Das heißt, der zweite Punkt ist interessant für die entsprechenden Remote-Desktop-Dienste, hier VDI, wer also große Szenarien ausrollen möchte. Erster Punkt, Rollen- und Feature-basierte Installation. Da müssen wir den Server auswählen, der natürlich in der Installation hier schon angezeigt wird. Und wir gehen weiter im nächsten Schritt und sehen dann alle Rollen aufgeführt. Und wenn wir Hyper-V als entsprechendes Instrumentarium für die Virtualisierung anklicken, als Rollensystem, bekommen wir einen Assistenten ausgewählt, der noch zusätzliche Tools uns anzeigt, nämlich die Verwaltungstools, einmal für PowerShell. Wie schon gesagt, wird den entsprechenden Unterlagen zu diesem Kurs noch einige Sachen zum PowerShell beiliegen. Und natürlich ganz wichtig, wir haben grafische Verwaltungstools in der Implementierung. Damit greifen wir nachher auf den Hypervisor zu, um die nächsten Schritte zu konfigurieren. Features hinzufügen, Wir müssen dann natürlich überspringen. Man sollte nicht noch weitere Features in diesem Prozess hinzufügen, sondern lieber das etwas später oder vorher durchführen. NetFramework ist zum Beispiel eine interessante Sache, die dort ausgewählt werden kann. Branch Cache für Netzwerkfunktionalität. Aber hier wollen wir natürlich nur den Hypervisor installieren. Deswegen weiter, einfach weiter bis zur Netzwerkkonfiguration. Wir sehen also hier zwar nur eine Netzwerkkarte, die wir auswählen können. Nochmal mein Hinweis, für einen entsprechenden Virtualisierungshost in Produktivumgebung sollte man wenigstens drei Netzwerkkarten haben. Wir werden hier keine Netzwerkkarten in der Konfiguration mit involvieren. Das heißt, einfach weitergehen im nächsten Schritt. Und hier sehen wir das Neue aus 2012 bzw. 2012 R2. Hier haben wir also sofort Möglichkeiten, eine sogenannte Zulassung anzuklicken für Live-Migration. Das heißt, einmal Live-Migration unter ganz einfachen Credentials. Der erste Punkt würde dann bedeuten, wir müssten immer an den Systemen angemeldet sein oder die Kerberos-Implementierung. Soll allerdings nicht Gegenstand dieses Kursteiles sein. Wir gehen einfach weiter. Hier sollte man vielleicht auch die Produktivnetzwerken die Pfade anpassen. Ich bewege mich hier natürlich im ersten Step unter VHD-Dateien. Wo möchte ich sie hinbringen? Einfach nicht auf Durchsuchen. Man kann dann entsprechend natürlich über Durchsuchen den Pfad wählen oder man wählt dann entsprechend den einzelnen Bereich. Wir gehen einfach dabei unter diesen PC, also auch ganz neu. Es heißt nicht mehr Computer, sondern es heißt dieser PC. Unter Volumen C ist das Systemlaufwerk, wenn wir hier weiterschauen. Wir wollen auf den Laufwerksbuchstaben E. Mein System ist also so aufgebaut, dass wir da schon einen Ordner haben, der nennt sich Hyper-V. Und das ist unser zentrales System mit dem Ordner Virtual Hard Disk. Ich zeige auch nochmal die Grundstruktur gleich in einem Windows Explorer Fenster an. Der zweite Punkt ist natürlich, wir wollen auch die Konfigurationsdateien von virtuellen Computern in dem Verzeichnisbaum unterbringen. Das heißt, wir gehen im zweiten unteren Teil auch wieder auf Durchsuchen. Dieser PC, wir wissen, dass es das Laufwerk E ist, hier Hyper-V und dort natürlich nur Hyper-V, denn hier werden alle virtuellen Maschinen nachher entsprechend angeordnet. Wir gehen einfach auf Weiter. Und dann sehen wir, wir haben hier oben die Möglichkeit, Zielsurfer bei Bedarf automatisch neu starten. Das möchte ich jetzt nicht gleich anklicken, damit der Prozess nicht automatisch einfach abläuft, sondern gleich eine wichtige Konfigurationsmöglichkeit innerhalb des Surfer Manager aufzeigen, weil man darauf immer Acht geben sollte. Wir gehen einfach auf Installieren. Wir sehen, ist der Assistent jetzt fertig. Wir können hier das Fenster einfach schließen. Bitte beachten, wir haben nicht den Haken gesetzt, dass der Zielsurfer, in unserem Fall unser lokaler Surfer, neu starten soll. Ja, nochmal der Hinweis, da der Surfer Manager ist auch für große Verwaltungsaufgaben gedacht. Wir können also auch andere Zielsurfer verwalten. Wir sind hier aber lokal und wir haben den Haken nicht gesetzt. Deswegen schließen wir den Assistenten und wollen mal auch hier das CMD-Fenster einfach schließen. Und oben jetzt dieses kleine Fähnchen zeigt uns die Informationen an, was jetzt durchgeführt werden muss. Viele achten nicht darauf, dieses Informationsfenster wird nicht so schnell wahrgenommen. Deswegen einfach auf das Fähnchen draufklicken und dann sehen wir die weiteren Informationen. Wir brauchen jetzt einen Neustart, den wir durchführen müssen, den Zielsurfer. Nochmal der Hinweis, wir hatten in den Folien gezeigt, es muss zweimal neu gestartet werden. Das heißt, wir müssen nicht aktiv werden, sondern das System startet selbstständig zweimal durch. Erster Schritt ist die Implementierung des Hypervisors auf der Hardware und dann der zweite Schritt die Virtualisierung des Management-OS-Systems auf dem Hypervisor mit den entsprechenden Implementierungen der Prozesse für die virtualisierte Umgebung. Ich führe jetzt den Neustart durch. Wie können wir das am besten erreichen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man führt entsprechend die Maus in die rechte obere Ecke. Ja, in dem Fall, wenn ich sie also dorthin führe, dann bekomme ich die schöne kleine Schamleiste mit den Einstellungen und dann haben wir den Schritt ein-aus. Oder wir können auch, ich will das auch im zweiten Step einfach zeigen, ich drücke jetzt die Windows-Taste, halte sie gedrückt und dann die I-Taste Und dann komme ich also viel schneller vielleicht auf die größere Schamleiste mit dem Einschalter ein-aus. Und dort haben wir die Möglichkeiten, sofort auch auf Neustarten zu klicken. Dort kriegen wir noch die Abfrage, vom Server üblich, Ereignisanzeige. Und die Ereignisanzeige haben wir natürlich ohne Grund auszufüllen, auch einfach auf Weiterklicken, dann wird der Neustart durchgeführt. Wie Sie sehen, habe ich mich bereits angemeldet an den Server. Je nach System dauert das eine oder andere, je nach Ausrüstung oder entsprechend Auslastung natürlich etwas länger oder kürzer im Doppelreboot. Wir haben entsprechend jetzt natürlich die Konfigurationsaufgaben, müssen schauen, wie kommen wir an den Hypervisor ran, dass wir also die nächsten Konfigurationsschritte machen wollen. Unser erster Schritt soll sein, wir wollen mit dem Assistenten zwei virtuelle Maschinen erstellen und diese jeweils in der Generation 1 und Generation 2. Und dazu mache ich gleich ein paar Erläuterungen. Zuerst drücken wir die Windows-Taste. Wir sehen natürlich nicht, wo wir den Hyper-V-Manager finden. Also geben wir einfach den Namen ein. Hyper zum Beispiel. Manche einer könnte vielleicht auf andere Assoziationen kommen. In dem Fall sehen wir dann aber zwei wichtige Konsolenfenster. Einmal Hyper-V-Manager und Hyper-V-Verbindung mit virtuellen Computern. Auch ein insbesondere neues Instrument. Aber wir wollen vor allem den Hyper-V-Manager nehmen. Hier mache ich rechte Maustaste, weil ich dieses Produkt öfters brauche. Ich hefte es an die Taskleiste an und ich hefte es mit rechter Maustaste an die entsprechenden Start an. Start, nochmal, im neuen Surfer, wie auch in Windows 8, ist das die Modern GUI, diese Kacheloberfläche, das neue Startmenü. Ich kehre auf den Desktop zurück, denn da habe ich es auch an die Taskleiste angeheftet. Hier unten sehen wir dieses Symbol und wir können einfach mit einem einfachen Mausklick den Hyper-V-Manager öffnen und sehen dann eine dreigliedrige Aufteilung. Im linken Fenster den Hyper-V-Manager mit dem aufgeführten Hyper-V-Surfer, der zugreift auf den Hypervisor. Im Moment im mittleren Abschnitt sehen wir dann die virtuellen Computer, wo es natürlich noch keine vorhanden sind. Wir sehen dann ein zweites Fenster an der mittleren Ebene, wo wir Prüfpunkte oder auch Snapshots ablegen können. Und unten unter den Details werden wir sogenannte Kommunikation, das heißt also auch Ressourcenwerte sehen von den virtualisierten Maschinen. Im rechten Fenster sehen wir dann die Konfigurationsmöglichkeiten. Im rechten Fensterabschnitt sehen wir die Konfigurationsmöglichkeiten für virtuelle Switche und virtuelle SANs. Das heißt, wir haben auch über Fiber Channel die Möglichkeiten, auch richtige SAN-Storages entsprechend anzubinden. Wir wollen natürlich in den entsprechenden lokalen Hyper-V-Surfer gehen, rechte Maustaste und dann sehen wir ein Konfigurationsmenü mit unterschiedlichen Angeboten. Ganz einfach wollen wir natürlich nur neu einen virtuellen Computer erstellen und uns dabei die beiden Generationen anschauen, die möglich sind, jetzt zu erstellen. Das ist einmal ganz einfacher Assistent, wie wir ihn schon sehr oft kennen. Wir geben oben einen Computernamen an für die virtualisierte Maschine. Das ist ABCL1W8V1 und ich schreibe noch ein G1 hinter. In dem Fall ist es also für eine Arbeitsstation einfach mit dem Namenskennung AB. Client für CL, eine 1. Dann Windows 8 will ich mit der Version 1 implementieren, aber auch in der Generation 1. Und unterbringen möchte ich es in dem Verzeichnispfad, den ich vorhin im Server Manager implementiert habe, bei der entsprechenden Rollenimplementierung. Und wir sehen hier einfach weiter. Und dann sehen wir die Auswahlmöglichkeit und das gibt es erst mit dem Surfer 2012 R2, dass wir zwei Generationen von virtuellen Maschinen haben. Die alte Generation, wo wir auch die IDE-Zugriffe haben für Laufwerke. Und die zweite Generation, die schauen wir uns, wie gesagt, auch im zweiten Schritt gleich an. Nächster Schritt, Wir müssen auswählen einen entsprechenden Arbeitsspeicher, den wir zuweisen wollen, von unserem physikalischen Arbeitsspeicher heraus. Das ist hier bei mir 1024. Wir könnten dann hier schon auswählen dynamischen Arbeitsspeicher, das mache ich aber erst im zweiten Step bei der Verwaltung von virtuellen Maschinen. Weiter. Und hier sehen wir das, was schon wichtig ist, was wir also auch im zweiten Kursstep uns genauer anschauen wollen. Eigentlich müssten wir auswählen können Netzwerkkonfiguration. Wenn wir also hier an dem Dropdown-Feld nachschauen, sehen wir, es ist keine Netzwerkkonfiguration für die Virtualisierung vorhanden. Das heißt, eigentlich müsste man eine Netzwerk-Virtualisierung durchführen, um dann hier auch eine Auswahlmöglichkeit haben zu können. Das sind diese virtuellen Switche, intern, extern und natürlich Private Switche. Das sind drei Switch-Gruppen, die man hier jetzt wählen könnte. Weiter, dann sehen wir virtuelle Festplatte erstellen im Standardverzeichnispfad. Wir können eine bestimmte Größe wählen. Standardmäßig steht hier 127 GB. Wir sehen in Klammern aber, wir könnten bis 64 Terabyte. Mein System gibt das natürlich im Moment nicht her. Deswegen mache ich einfach nur 30 GB. Und wir könnten auch vorhandene virtuelle Festplatten natürlich verwenden oder auch später zu ordnen für andere Systeme. Wir gehen einfach auf Weiter, sehen dann, das Betriebssystem kann jetzt späteren Zeitpunkt, das werden wir nachher entsprechend natürlich auch später zuordnen. Wir können das CD-ROM-Laufwerk entsprechend auswählen und auch die startfähige Diskette vielleicht, aber das ist ja schon lange Vergangenheit. Wir gehen dann weiter im Schritt. Achso, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Nochmal der Hinweis, da wir keine Netzwerkimplementierung haben, können wir hier den unteren Punkt auch leider nicht auswählen. Wir könnten also auch ein PXE-Boot initiieren. Nochmal weiter und fertigstellen. Erste Maschine ist erstellt. Der zweite Step ist relativ jetzt natürlich etwas schneller. Das wollen wir dann einfach uns anschauen mit rechter Maustaste neu, virtuellen Computer. Die Schritte sind ja gleichlaufend. Wir können oben wieder einen Namen geben, ABCL2W8V1, diesmal G2, das heißt Generation 2, wieder in das Verzeichnis, was wir vorher schon mit implementiert haben mit dem Server Manager. Wieder auf Weiter, diesmal wählen wir Generation 2 aus, weiter, wieder, ich nehme 1024 als Arbeitsspeicher und gehe dann wieder an den Schritten über die Netzwerkkonfiguration. Ich wähle hier wieder 30 GB, gleiche Szenarien wie bei der anderen Auswahl der virtuellen Maschine. Weiter, Betriebssystem, hier ein paar wenige Angebote, ja, aber auch PXE-Boot-Möglichkeiten. Ja, weiter und fertigstellen. Das ist der schnelle Weg. Allerdings haben wir natürlich jetzt kein System, auf dem wir entsprechend zugreifen können. Unsere virtuellen Maschinen sind erstellt. Wie sieht so eine virtuelle Maschine aus? Im mittleren Bereich der virtuellen Computer kann ich jetzt einfach per Doppelklick diese Maschinen einfach mal öffnen und sehe dann ein VM-Connect-Fenster. Das heißt, wir brauchen keine Netzwerkfunktionalität, um einen Zugriff lokal zu erreichen zu der virtuellen Maschine. Wenn ich sie jetzt starten würde, kann ich durchaus über den grünen Schalter hier oben durchführen. Dann startet das System. Allerdings ist kein System drauf, wie wir sehen. Wir haben zwar eine virtuelle Festplatte, aber kein System drauf installiert. Wie sieht so eine virtuelle Maschine im Allgemeinen aus? Nochmal auch im VM Connect Fenster aufgezeigt. Nochmal, ich mache mal ausschalten, dass wir das auch beenden können. Wir sehen im mittleren Bereich dann alles angezeigt, Ressourcenwerte, die verbraucht werden. Im unteren Bereich sehen wir die virtuelle Maschine mit Arbeitsspeicher, Netzwerk und auch mögliche Replikationsmöglichkeiten. Im Moment können wir keine Replikation auswählen. Zusammenfassung. Und wir gehen aber auf die virtuelle Maschine für die Konfiguration zum Vergleich. Was ist Generation 2? Möchte ich einfach beide virtuellen Maschinen aufrufen in den Einstellungen. Diese Einstellung können wir jetzt mal vergleichen. Das heißt einmal das Fenster mit dem entsprechenden ersten Generation. Und ich mache ein zweites Fenster auf mit den Generationen aus Maschine 2. Wesentlich weniger Angebote, was mir natürlich aber etwas einfacher auffällt. Dadurch, dass ich natürlich auch weniger habe, kann ich natürlich auch schneller handeln. Es ist auf die Zukunft ausgerichtet. Wir haben hier ein UEFI-BIOS im Angebot. Das heißt, auch einen sicheren Start können wir aktivieren. Haben wir das System einmal implementiert, müssen wir darauf Acht geben, sicheren Start zum Beispiel zu deaktivieren. Sonst können wir kein System drauf speichern. Wenn wir den Haken wieder reinsetzen, kann keiner von außen entsprechend eine Manipulation durchführen. Im linken Bereich sehen wir noch die entsprechende Abwärtskompatibilität. Wir haben IDE-Laufwerke, SCSI-Laufwerke und andere Einrichtungsmöglichkeiten. Ich gehe mal hier auf OK raus und wir bewegen uns zum zweiten Abschnitt.